Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Matsch, Camping, Heavy-Metal-Musik und natürlich die Kamerateams sind dabei, denn es geht wieder los.
Vom ersten Wacken bis heute nicht einmal gefehlt, nicht einmal verpasst. Ich bin immer hier.
Ja, in diesem Jahr feiert das Wacken Open Air sein 35-jähriges Jubiläum. Schneller, härter, lauter Headbanger-Party oder mittlerweile doch eine große Kommerzkirmes. Wir schauen drauf in dieser einen Stunde Popkultur. Schön, dass Sie dabei sind. Kein 4K und HDR mehr für Disney Plus Abonnenten. Vielleicht haben Sie ja auch, so wie ich, den Streaming-Anbieter abonniert. Ich schaue Serien und Filme ja immer auf meinem Laptop und ich muss gestehen, ich wüsste jetzt nicht, ob die Bildqualität vorher besser war oder jetzt schlechter wird. Fakt ist, die beste Bildqualität ist durch einen Patentstreit jetzt weg. Warum und was bedeutet das jetzt, wenn ich natürlich nur Avatar schauen möchte? Das weiß mein Kollege Digitalexperte Hagen Terschüren. Hagen, was ist denn das für eine neue Eskalationsstufe des Streits zwischen Disney Plus und Patentinhaber Interdigital und wer ist Interdigital überhaupt?
Ja, Interdigital, das ist eine Firma, die forscht tatsächlich sehr viel in Sachen so, ich sage jetzt mal grob gesagt, Rundfunktechnik und dazu gehört natürlich auch Dinge zu erfinden, die dann in Dateiformate, in Videodateiformate auch reinfließen. Aber die machen jetzt keine Sachen, die du oder ich kaufen können. Aber die sagen, wir haben Patente, die auch Teil dieses Videoformats sind, was Disney Plus benutzt, wo dann 4K und HDR-Inhalte drin sind. Und Disney sagt, ihr wollt dafür aber viel zu viel Geld haben. Das ist nicht so gedacht, weil das ist so ein Patentpool, wo man sagen muss, eigentlich, weil das so in so einem Standard drin ist, muss das zu fairen Konditionen verkauft werden. Disney sagt, das macht ihr nicht. Interdigital sagt, das machen wir. Und die lassen es jetzt auf diesen Streit ankommen. Und weil der halt gerade noch läuft, darf Disney dieses Dateiformat erstmal nicht verwenden.
Und ganz praktisch jetzt für uns NutzerInnen, ob am Rechner oder am Fernseher, was genau ist mit 4K und HDR gemeint, wenn die jetzt nicht mehr in Deutschland verfügbar sind?
4K ist die Auflösung, weil das ungefähr 4000 Pixel in der Breite sind. Das ist die vierfache Auflösung von dem, was vorher Full HD war. Und ich würde sagen, seit 6, 7 Jahren so jeder Fernseher, den man kaufen kann, der hat diese 4K-Auflösung. Ich glaube, das macht für die meisten von uns gar nicht so einen Unterschied. Da sind die Studienlage ist so, wir sehen diesen Unterschied in der Auflösung nicht so. Der große Unterschied ist tatsächlich bei HDR. Das bedeutet, das hat einen größeren Dynamikumfang. Es können gleichzeitig sehr viel dunklere und sehr viel hellere Szenen im gleichen Bild angezeigt werden. Es hat viel mehr Kontrast, es wirkt viel lebendiger. Also man kennt das vielleicht so, die Sonne geht auf in so einer dunklen Szene und es kommt so hell rein, dass einem die Augen fast wehtun oder so weiter. Das ist das, was HDR kann. Mhm. Und das fällt halt auch weg. Das sind zwei eigentlich unabhängige Sachen, aber weil es in diesem gleichen Dateiformat drin ist, was Disney Plus benutzt, ist halt beides gleich weg.
Egal ob TV oder aber auch am Rechner, HDR, ist da verfügbar?
Es kommt auf den Computer an, ob das Display, was du hast, das kannst. Tatsächlich die meisten Smartphones können das zum Beispiel machen seit Jahren. Da würde man das dann definitiv sehen. Und das ist ein Unterschied, den wir alle sehen können und das würde uns alle betreffen. Und man könnte jetzt natürlich sich total reinhören und sagen, Streamingdienste haben eh nicht so eine gute Bildqualität, wie es zum Beispiel auf Blu-ray-Discs der Fall ist, aber es ist trotzdem Qualitätsabfall zu dem, was man davor hat und das dürften alle sehen können.
Und es betrifft ja auch Premium-Kunden, die 16 Euro im Monat zahlen. Kann man da jetzt als Abonnent, Abonnentin einfach sein Geld zurückverlangen?
Da gibt es jetzt noch keine offizielle Aussage zu. Ich bin natürlich auch kein Anwalt, aber ich würde da mal stark von ausgehen. Also das ist in der Vergangenheit schon passiert, dass sich die Konditionen geändert haben, was so in dem Abo drin war, zu dem, was man eigentlich abgeschlossen hat. Und da waren die Verbraucherzentralen schon hinterher. Und eins der großen Features dieses Premium-Abos ist halt, dass ich die Inhalte in der bestmöglichen Qualität bekomme. Und da muss man ja sagen, das sind ja bei Disney wirklich, du hast gesagt, Avatar, das ist Star Wars, das ist das Marvel-Universum, das sind aufwendig gedrehte Filme, Serien, die ich in der bestmöglichen Qualität haben will. Und da sollte es eigentlich Geld zurückgeben, weil die bekomme ich ja nicht mehr. Aber das war ja anfangs das Versprechen.
Und wenn wir den Blick da jetzt nochmal weiten, wie ist das bei anderen Streaming-Anbietern? Wie ist es da auch international gelöst?
Also da muss man sagen, Interdigital hat auch andere schon verklagt, Amazon, Amazon hat dafür Geld tatsächlich locker gemacht. Apple hat dafür auch so ein Riesenpatentdeal gemacht, wo die fast eine Milliarde an Interdigital gegeben haben, weil das dann auch gleich die Hardware mit iPhones und sowas mit abgedeckt hat. Also die anderen zahlen lieber, weil sie die Inhalte anbieten wollen, während Disney da jetzt so aus Prinzip sagt, wir glauben, das gilt für uns nicht. Und wenn es gilt, müssten wir eh weniger zahlen, weil die sagen, wir machen, das ist wirklich technisches Detail, die sagen, wir machen Sachen auf den Servern, aber das, was es euch abdeckt, ist nur auf dem Telefon, Laptop, auf dem Endgerät. Das sind wirklich so kleine Patentstreitigkeiten, die bei solchen großen Formatsachen eigentlich immer wieder passieren. Aber meistens klärt man die halt, bevor es uns Kunden betrifft. Aber Disney ist ja jetzt so, nee, machen wir nicht.
Wegen eines Rechtsstreits mit Interdigital verlieren Disney Plus Premium-Kunden in Deutschland 4K und HDR. Verbraucherschützer prüfen rechtliche Schritte. Eine Einordnung gab es von unserem Digitalexperten Hagen Terschüren hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir.
Gerne.
Gute Orte für Kultur. In dieser Reihe geht es uns um subkulturelle, ja, coole Orte und Einrichtungen jenseits der großen Metropolen. Vor allem auch mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt beschäftigen wir uns aktuell mit Orten, die sich gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzen. So wie die Zora in Halberstadt. Sie ist ein soziokulturelles Zentrum, hat gerade sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. Alle sind willkommen, Menschen jeden Alters, Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber die Zora als demokratischer Kern der Region erfährt auch Anfeindungen. In Halberstadt, eine Stadt am Harz in Sachsen-Anhalt, darum geht es jetzt. Im Deutschlandfunk Kultur begrüße ich den Geschäftsführer der Zora, Robert Fietzke. Hallo.
Hallo.
Ja, nehmen Sie uns erstmal mit nach Halberstadt. Welche Atmosphäre herrscht in Ihrer Stadt? Was zeichnet Halberstadt aus?
Ja, Halberstadt ist so eine typische Mittelstadt in Sachsen-Anhalt. 38.000 Einwohner, Einwohnerinnen, ist in den letzten Jahrzehnten geschrumpft. Also war auch mal größer, ist eine sehr historische Stadt mit vielen Kirchen, mit viel Fachwerk. Eine sehr schöne Stadt, aber eben auch mit entsprechenden Spannungen, politischen Spannungen. War immer sehr geprägt von Arbeitslosigkeit, von Armut. Also das merkt man natürlich dann auch politisch und gesellschaftlich. Also die Stimmung hier ist wie in allen anderen Regionen und Orten in Sachsen-Anhalt oder in Ostdeutschland angespannt, bis hin zu brenzlig. Es ist spürbar, welche politische Entwicklung Sachsen-Anhalt hier gerade durchläuft.
Es passt aber auch ein bisschen, was Sie gerade beschrieben haben über den Wegzug vieler Menschen zu Ihrer Biografie. Sie sind noch vor der Wende in Magdeburg geboren, dann in Halberstadt aufgewachsen und haben dann in Magdeburg studiert und sind jetzt wieder zurückgekommen. Aber vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie war Ihre Zeit als Jugendlicher in dieser Stadt?
Die Zeit des Aufwachsens hätte eigentlich sehr behütet sein können, weil Halberstadt das Potenzial hat, Kindern und Jugendlichen ein behütetes Aufwachsen zu ermöglichen. Es ist eigentlich sehr beschaulich, sehr schön, landschaftlich sehr toll. Aber ich erinnere mich vor allem an Nazis in der Jugend, also an Auseinandersetzungen mit Nazis. Man sitzt nach der Schule noch im Park der Schule und möchte da entspannt chillen und wird dann von Neonazis angegriffen, die sich vorher Mut angetrunken haben und uns überfallen haben. Man wird durch die Straßen gejagt, man muss nachts aufpassen. An jedem Platz sitzt eine Gruppe von Neonazis, die einem auflauern könnte. Es haben sehr, sehr viele meiner damaligen Freunde und Freundinnen aufs Maul bekommen. Hm. Und so war mein Aufwachsen in Halberstadt. Deswegen bin ich damals sehr, sehr glücklich gewesen, weggehen zu können. Weil, und das habe ich erst sehr viel später verstanden, dass durchaus traumatisierende Erfahrungen waren, die heute immer noch relevant sind. Und jetzt bin ich zurückgekommen vor ungefähr 3 Jahren, um in der Zora zu arbeiten, um hier die Verantwortung zu übernehmen für dieses unfassbar tolle Haus, für diese Institution, die in Halberstadt und der ganzen Region sehr, sehr wichtig ist für sehr viele Menschen und einen sicheren Ort bietet für ganz viele Menschen, die anderswo keinen sicheren Ort mehr haben.
Die Zora ist seit 1990 besetzt, 91 dann gegründet, befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, also auch sehr historisch, aber mit Blick auf den Rechtsextremismus, auf Nazis, ist es ein Jugendclub, der sozusagen auch dahingehend Widerstand leisten wollte oder auch will?
Ich glaube, in der Gründungszeit waren diese Fragen, wie sich politisch ausrichtet, mit welchem Konzept man mit welcher Zielgruppe zusammenarbeitet, gar nicht so relevant. Das waren Jugendliche, die gesehen haben, hier gibt es einen Ort in einem sehr tollen historischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das verfällt, das von der DDR nicht genutzt wurde. Wir besetzen das, wir bespielen das. Diese oft mystifizierte Besetzung hat auch nicht lange gedauert. Es kam dann sehr schnell zu Verhandlungen mit der Stadt, mit dem Jugendamt, mit Menschen, die da auch sehr entgegenkommend waren. Aber diese, ich glaube, die Auseinandersetzung mit Neonazismus, die kam dann einfach durch die Macht des Faktischen, durch die zunehmende rechtsextreme Gewalt in den 90ern. Hm. Und die Zora wurde einfach, weil sie eben nicht rechts war, weil sie aus vielerlei Gründen in das Feindbild, Raster und Muster der Faschos passte, von Anfang an angegriffen. Und ich glaube, diese antifaschistische Haltung ist dann aufgrund vor allem dieser von Anfang an vorhandenen Bedrohungslage entstanden und nie verlassen und vergessen worden und einer der wichtigsten Hauptmerkmale.
Ja, die stabile politische Haltung, die überall im Haus auf Stickern oder Plakaten zu erkennen ist, lautet Love Music, Hate Fascism. Immer wieder erleben Sie aber auch Anfeindungen, haben Sie gerade gesagt. Was heißt das genau? Wie drückt sich das aus?
Also die Zora wurde schon immer angegriffen in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 90ern und 2000ern. Es waren Übergriffe, Überfälle an der Tagesordnung. Da sind sehr viele Menschen zu Schaden gekommen. Es hätte fast Tote gegeben und jetzt hat sich in den letzten Jahren, ja, zeigt sich diese Bedrohungslage eher so in Gestalt von Jugendlichen, von radikalisierten, rechtsextremen Jugendlichen, die im Rahmen von Mutprobenaktionen hier vorbeikommen und irgendwelche, also unsere Mauern beschmieren oder versuchen reinzukommen ins Gebäude, irgendwelche Aktionen hier zu machen und zu provozieren. Oder Online-Bedrohungen, die haben massiv zugenommen. Also das sind Bedrohungen von Menschen, die zum Teil mit Klarnamen in Kommentarspalten schreiben, dass sie uns jetzt abfackeln wollen. Oder wir bekommen von Schülern, die nach dem Unterricht in unser Jugendzentrum kommen, mitgeteilt, dass andere Mitschüler im Unterricht ganz offen geäußert haben, dass sie uns anzünden wollen, abfackeln wollen. Und so kann man sagen, dass die Bedrohungslage permanent vorhanden ist, akut ist. Wir haben zum Glück in den letzten Jahren keine schlimmeren Anschläge oder sowas wie Brandanschläge erlebt, sind da aber gewappnet darauf, dass das passieren könnte und rechnen damit, dass das vor allem in einem sich zuspitzenden Landtagswahlkampf, wie wir ihn jetzt gerade in Sachsen-Anhalt haben, noch schlimmer werden könnte.
Ja, das ist auf jeden Fall eine bedrückende Situation. Erhalten Sie denn Unterstützung seitens der Politik oder auch aus der Zivilgesellschaft?
Wir wollen unser Zentrum offen halten. Wir wollen keine einzige Veranstaltung absagen aufgrund von irgendwelchen Bedrohungen und ziehen das jetzt seit sehr vielen Jahren so durch. Die Bedrohungslage hat sich vor allem zugespitzt durch den Zuzug von Neonazis aus Dortmund, aus NRW, die bundesweit sehr tief und gut vernetzt sind in der Neonazi-Szene, die da eine Führungsrolle übernehmen. Und das hat eben dazu geführt, dass die Bedrohungslage hier wieder sich zugespitzt hat, dass eben entsprechend viel Nachwuchs vorhanden ist bei der Extremrechten und auch Jugendliche schon im Alter von 13, 14 sehr viel Gewaltbereitschaft an den Tag legen. Und das ist schon nicht einfach, in so einem Umfeld zu arbeiten und durchzuhalten, aber irgendwie auch normal. Also ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber wir sind da so routiniert und daran gewöhnt, dass es leider eben dazugehört und auch nie anders ist. Das Problem ist, dass sich das nicht abbildet in keinerlei Finanzierungsgrundlage oder Förderung. Das sind eben einfach Dinge, die zusätzlich Ressourcen kosten, Arbeitszeit, Geld und so weiter, die wir einfach so aufbringen müssen nebenbei. Und die eigentliche Frage war ja, inwieweit wir Unterstützung erfahren.
Genau, weil das Thema Sicherheit, ja.
Genau, und das ist dann die positive Wendung. Also nach jedem Ereignis, ob das jetzt Hakenkreuze und AfD-Tags an unserer Außenmauer sind oder Online-Bedrohungen, die wir dann veröffentlichen, erhalten wir unglaublich viel Solidarität aus der Bevölkerung. Hier aus Halberstadt, es kommen Leute vorbei, die uns Bargeld vorbeibringen, damit wir die Schmierereien entfernen können. Es gibt Spenden, die auf unser Konto gehen. Es gibt Menschen, die sich per E-Mail melden, die sich per Telefon melden und uns ihre Solidarität ausdrücken. Ja, auch aus der Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister oder aus dem Landkreis, aus dem Jugendamt gibt es immer viel Unterstützung. Das kann man schon sagen, das ist vorhanden, das ist eine sehr große Ressource. Also da hält die demokratische Zivilgesellschaft doch sehr zusammen und im Großen und Ganzen lohnt sich dann entsprechend diese Neonazi-Aktion aus Sicht der Neonazis auch nicht, weil wir hier immer näher zusammenrücken und am Ende dann doch reichlich Spenden einsammeln können, um unsere Arbeit machen zu können.
Man könnte ja auch positiv sagen, knapp 60% gehören dem demokratischen Spektrum weiterhin an. Aber die AfD gilt in Sachsen-Anhalt als vom Verfassungsschutz erwiesen gesichert rechtsextrem, liegt in Umfragen bei 41%. Wie blicken Sie jetzt auf die Landtagswahlen?
Mit großer Sorge, aber auch durchaus mit Hoffnung, weil einerseits sind die Umfragen, wie sie sind, und lösen Schreckensgefühle aus und alle machen sich natürlich Sorgen oder es gibt Szenariendiskussionen, was passiert, wenn dieses und jenes eintritt. Alle befassen sich damit, was passieren könnte und welche realen Bedrohungen von der AfD zum Beispiel für die Zora oder für viele Menschengruppen ausgehen könnte. Das kann man nicht wegdiskutieren, aber wir haben eben auch eine Dynamik auf der demokratischen Seite. Es organisieren sich hier sehr, sehr viele Menschen, die politisch noch nie aktiv waren in Bündnissen, in Demokratiebündnissen, in Vereinen bei uns oder in loser Zusammenkunft, wollen aktiv werden, machen sich ebenfalls Sorgen. Es werden auch Menschen aus Bereichen aktiv, die man jetzt nicht unbedingt mit politischer Betätigung in Zusammenhang bringt, zum Beispiel aus dem Mittelstand, aus der Wirtschaft. Also Firmen, die uns unterstützen, die auf einmal, also die sagen, wir haben keine Lust darauf, dass die AfD hier das Ruder übernimmt und dafür sorgt, dass wir am Ende dicht machen müssen, weil wir keine Azubis mehr bekommen, keine Fachkräfte mehr bekommen, weil sie alle abschieben wollen. Und wir haben vor allem auch im Kulturbereich gerade unglaublich viel Bewegung. Es gibt ja in Sachsen-Anhalt jetzt diesen neuen Zusammenschluss Kultur ist Vielfalt und Heimat, in dem sich landesweit tätige Organisationen, große Theaterhäuser, aber auch kleinere, zum Beispiel soziokulturelle Zentren wie das unsrige, organisieren. Und auch aus dem Bereich der Kirchen wird es deutlich offensiver. Und es ist ein großes demokratisches Zusammenrücken spürbar. Ob das am Ende dann reicht, die Bedrohung aufzuhalten, das wird sich zeigen. Aber alle, die aktiv sind, versuchen gerade alles, was sie selbst zur Verfügung haben, in die Waagschale zu schmeißen. Und das ist dieser ambivalente, paradoxe Blick darauf, der sich charakterisieren lässt als sehr sorgenvoll, angstvoll, aber auch hoffnungsvoll.
Sagt Robert Fietzke, Geschäftsführer der Zora in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Wir sprachen in unserer Reihe Gute Orte für Kultur über diesen soziokulturellen Ort, was ihre Arbeit ausmacht und ja, wie sich auch die Stadt weiterhin für eine wehrhafte Demokratie einsetzt. Ich danke Ihnen, Herr Fietzke, für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für das Interesse und das Gespräch.
Selber machen.
Ja, Kreativität beginnt ja oft genau dort, wo Ressourcen fehlen oder Regeln in Frage gestellt werden oder schlicht durch Inspiration. Und in unserer Reihe Selber machen geht es um Menschen, die zwischen Kunst, Kultur, Lifestyle Neues gestalten wollen. So wie Rudi Esch ist Bassist der Band Die Krups. Die möchten nämlich, beziehungsweise er möchte aus der Altstadtkneipe Ratinger Hof ein Museum bauen. Der Ratinger Hof, der galt in den 80er Jahren nämlich als wichtige Keimzelle des Punks. Auch die Toten Hosen, kommen aus Düsseldorf, haben dort ihr erstes Konzert gespielt und nun möchte Rudi ein Punkmuseum. Passt das? Punk steht doch vor allem für Provokation, Anarchie, do it yourself. Mein Kollege Kolja Unger hat Rudi deshalb am Tresen getroffen.
Kinker, so eine Psychobilly-Band, die irgendwie ganz gut Party gemacht hat, mit so einem Mehl rumgeschmissen hat und richtig den Hof verwüstet hat. Und alle sahen danach vollkommen weiß getüncht aus, als sie wieder da rauskamen.
Rudi Esch erinnert sich an wilde Abende im Ratinger Hof. Diese und moderate Bierpreise ohne Verzehrzwang machen die etwas ramponierte Altherrenkneipe in der Düsseldorfer Altstadt in den 80er Jahren zu einem Treffpunkt verschiedener Szenen.
Wenn du hier durch die Tür reingekommen bist, dann standen ganz am Anfang hier an der Kopfseite-Theke Künstler von der Akademie. Das waren so Typen halt wie Josef Beuys oder Kippenberger oder Emi Knöbel.
Weiter hinten standen dann die Werber.
Die nach ihren Schichten irgendwie von der Agentur hier rüber sind, weil die irgendwie auch diesen New Wave Geist irgendwie so einfangen wollten.
Die Jungs von Kraftwerk waren hier öfter zu sehen, sowie die Toten Hosen. Und mittendrin Rudi Esch, damals Bassist bei der Krautrockband Die Krups, umringt von jungen Leuten in Lederkutten und rasierten Schädeln mit Irokesenschnitt. Heute, graue Haare und ein strahlend blaues Hemd, versteht er sich mehr als
so Music Historian, so wie Indiana Jones.
Und der Ratinger Hof, das wäre dann wohl sein Tempel des Todes, eine frühe Kultstätte des deutschen Punks. 1989 muss die Szene-Kneipe schließen, Im Anschluss zieht hier eine Techno-Disco unter anderem Namen ein. Weitere Versuche, den Laden von früher wiederzubeleben, scheitern spätestens an der Corona-Pandemie. Als das Gebäude länger leer steht, kommt die Idee auf, hier ein Punk-Museum zu machen.
Das war nur so ein Witz.
Ein Witz, der seine Kreise zieht. Immer mehr Leute kommen auf Ash und seinen Co-Kurator Jackie Hildisch zu und wollen den beiden Exponate für ihre Ausstellung zur Verfügung stellen.
Zum Beispiel kriege ich wahrscheinlich von den Ramones genau dieses Schild, was Joey immer hochgehalten hat, wo Gabba Gabba Hey draufsteht.
Statt im Ratinger Hof eröffnet das Punkmuseum diesen Oktober nun im 400 Meter entfernten Theatermuseum. Für die ehemalige Kneipe wurde ein neuer Betreiber gefunden. Seit 2025 finden hier wieder Tresenbetrieb und Punkkonzerte statt. Dass der Ratinger Hof wie heute schon vor 12 auf hat, ist die Ausnahme. Eine Touristengruppe in toten Hosenshirts wird in die Kneipe gespült. Bei der Buchung ihrer Konzerttickets für heute Abend hat das Städtemarketing den Fans noch eine Düsseldorf-Führung on top angeboten. Die findet nun hier im Ratinger Hof ihr Finale. Vorläufig, denn
vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, es wird auch nicht mehr lange dauern, dann könnt ihr bei eurem nächsten Düsseldorf-Besuch hier das Punk-Museum besuchen.
Die Hosenfans können aber bereits heute im Ratinger Hof einen kleinen Vorgeschmack auf das Herzstück der Ausstellung bekommen. Denn wenn auch der Ratinger Hof nicht zum Museum geworden ist, so kommt er doch ins Museum. Und zwar in Form einer VR-Experience. Die Touristengruppe kriegt heute eine Preview am Originalschauplatz geboten.
Wir können mal zwei nach vorne gehen, die können sich jetzt die Brille aufsetzen. Passt auf, wenn ihr auf der Bühne seid, da stehen überall leere Bierdosen.
Michi und Belinda aus Wien sind begeistert.
Wie viel Musikgeschichte aus Düsseldorf kommt, hätte ich so nicht gewusst, also wie divers es ist.
Das stimmt, ja.
Das Pärchen Ende 20 tritt nach vorne auf die Bühne. Beide setzen sich jeweils eine VR-Brille auf und fahles Licht scheint in den Originalclub von 79.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht vor.
Da so hätte ich mir die Wände vorgestellt. Alles schön vollgeschmiert.
Eine Menge virtueller Bierflaschen und Dosen auf und unter alten Tischen. Analoge Flipperautomaten stehen an der Wand. Im Raum verteilt 2D-Aufsteller von Zeitzeugen.
Alles ist cool mit den Cutouts.
Florian Siebert passt auf, dass keiner mit Brille auf von der Bühne fliegt. Er ist für die VR-Experience zuständig.
Also wir haben mit Hilfe von Fotos und Zeitzeugen-Interviews eine Menge Informationen gesammelt, wie der Ratinger Hof ursprünglich mal aussah. Und anhand dessen haben wir den nachgebaut digital, den aber zum Leben erweckt.
In dem VR-Ausschnitt läuft der Vielfarbentitel Paul ist tot. Ein Song über den Ratinger Hof.
Paul ist tot, kein Freispiel drin.
Michi und Belinda setzen die Brille ab und werden behutsam von der Bühne geführt. Beim Bier am Tresen rekapitulieren sie ihre zweiminütige Zeitreise.
Ich liebe vollgeschmierte Wände oder wenn alles voll mit Sticker ist, einfach das anschauen und schauen, was auf die Wände steht, was man raufgeklebt hat, was da passiert ist, alles.
Du siehst einfach, wer dort war. Du hast immer Geschichte an der Wand, während du einen reinstellst. Prost!
Originalgetreue Details wie diese machen den historischen Ratinger Hof so lebendig. Das Gefühl, dabei zu sein, ist das eine. Die DIY-Entstehungsgeschichte des Museums die andere Zutat. Auf diese Weise archivieren Rudi Esch und seine Mitstreiter das Chaos, institutionalisieren die Gegenkultur und heben so den scheinbaren Widerspruch eines Punkmuseums auf. Außerdem...
Naja, wir sehen, was in der Welt heutzutage los ist. Also ich finde, man sollte dem Punk jede Bühne geben, die man findet, damit das vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Gesellschaft getragen wird. Und ein Museum sollte für alle sein. Das passt auch zum Punk.
Ja, der Ratinger Hof kommt also ins Museum. Be Realistic, Demand the Impossible heißt die erste Ausstellung im Theatermuseum im Hofgartenhaus in Düsseldorf. Am 22. Oktober findet die Vernissage statt, die von der Geschichte des Punks erzählt. Die 35. Episode des wohl größten Heavy-Metal-Festivals beginnt heute. Das Wacken Open Air, 4 Tage gibt's Konzerte, es wird gefeiert, gekämmt. Nur das legendäre Festival ist längst zur Weltmarke geworden und dadurch gibt es immer wieder Kritik. Vor 7 Jahren haben die Gründer 55% ihrer Anteile an den britischen Konzertveranstalter Superstruct verkauft, ist europaweit für 80 Festivals verantwortlich. Mittlerweile haben die Gründer weitere Anteile verkauft und nun wurde Superstruct wiederum für rund 1,3 Milliarden Euro von einem börsennotierten Großinvestor aufgekauft. Verkommt Wacken jetzt also zur Sponsorenkirmes? Wie reagiert die Metal-Szene und wie geht es auch den Dorfbewohnern? Jörn Schaar über die Veränderung des Wacken-Festivals.
Es klingt, als wäre es irgendein beliebiger Tag in dem kleinen Dorf. Nur an den vielen 100 schwarz gekleideten Wacken-Fans erkennt man, dass Festivalwoche ist. Seit Sonntag läuft die Anreise, laut Polizei und Veranstaltern, völlig problemlos. Bis das Programm auf den Hauptbühnen beginnt, pilgern die Fans von den Campingplätzen ins Dorf, um im Supermarkt einzukaufen oder ins Freibad zu gehen. Vor ihrem Haus an der Hauptstraße sitzen Christel und ihr Partner, ganz so, als würden sie eine Parade abnehmen. Eigentlich wirkt das fast idyllisch, wenn nur der riesige Bauzaun an der Grundstücksgrenze nicht wäre. Den lassen sie seit 5 Jahren von den Veranstaltern jedes Jahr aufstellen, erzählt Christel.
Weil einige sich nicht benehmen können. Die laufen dir hinten in den Garten und dann guckst du morgens rein und dann hast du da Placken auf dem Rasen, die du nicht haben willst, oder das Fahrrad wird geklaut. Und deswegen ist der Bauzaun da.
Mit Placken meint sie Lachen menschlicher Ausscheidungen. Die Fans, die jetzt schon da sind, nimmt sie von diesen Vorwürfen ausdrücklich aus. Erst ab Freitagnachmittag setzt im Dorf sowas wie Ballermann-Stimmung ein.
Sehr Ballermann, ja. Also mit den Festivalbesuchern haben wir eigentlich nie Probleme. Ja, Freitag, Sonntag, da sind dann hier Junggesellenabschiede, Junggesellinnenabschiede. Hier wird Party gemacht, hier ist Stimmung.
So wie Christel haben viele Anwohner der Hauptstraße ihre Vorgärten mit Bauzäunen abriegeln lassen. Wo vor ein paar Jahren noch Campingartikel und Gummistiefel im Vorgarten verkauft wurden, sind jetzt die Rollos unten und die Einfahrt ist verrammelt. Manche verpachten ihre Vorgärten an Imbissbetreiber. Für einen davon arbeitet Anna Ife. Sie kommt seit 20 Jahren nach Wacken und verkauft ab Mittwochvormittag Getränke an der Hauptstraße. Mittwoch und Donnerstag kämen eher die Festivalgäste, zum Teil auch schon mal morgens zum Bierfrühstück.
Man hört Stimmen aus Bayern oder auch aus Australien, aus den USA, egal woher. Also wirklich international und wirklich die richtigen Metal-Fans. Und am Freitag, Samstag ist es einfach eine Riesenparty. Ne? Die wollen gucken, die unterhalten sich aber auch gerne mit den Leuten, die wirklich wegen dem Festival hier sind. Und das ist eine gemischte Stimmung da. Aber wir haben zum Beispiel auch jedes Jahr einen Damenbus aus Bremen da. Also wirklich einen Reisebus voll mit Frauen, die aus Bremen kommen, nur um zu gucken, was hier in Wacken abgeht. Und die sind alle so Ü50 und sehr gut drauf. Das ist schon sehr witzig.
Die richtigen Metal-Fans, wie Anna Ife sie nennt, sehen die Stimmung im Dorf mit gemischten Gefühlen. Elmar aus Jever kommt seit gut 15 Jahren nach Wacken und macht sich Sorgen um die Zukunft des Open Airs. Vor 7 Jahren wurde es Teil des britischen Festivalveranstalters Superstruct, der in Europa und Australien 80 Festivals betreibt. Vor 2 Jahren wurde Superstruct selbst von der US-amerikanischen Investmentgesellschaft KKR aufgekauft. Für Elmar ist der Einfluss des Investors jetzt schon spürbar.
Zum Beispiel, dass man im Dorf, dass die Leute viel strengere Auflagen gekriegt haben, was den Verkauf von Sachen angeht, von Getränken etc., dass da dann doch Superstruck, also KKR, mehr den Daumen drauf hat. Ja. Also wenn es nur noch darum geht, möglichst viel Geld zu machen für einen Veranstalter, dann lässt es Flair vielleicht doch etwas nach. Ja. Das Dorf muss auch am Leben erhalten werden, was das angeht.
Denn ein Wacken Open Air ohne die besondere Atmosphäre im Dorf wäre für ihn und viele andere nicht denkbar. Auch wenn immer mehr Bauzäune aufgestellt werden, haben sich bei langjährigen Festivalbesuchern teils echte Freundschaften mit den Leuten aus dem Dorf entwickelt. Auf den Campingplätzen gibt es gleich mehrere Entwicklungen, die nicht bei allen gut ankommen. Die besten Plätze sind inzwischen nur noch gegen Aufpreis erhältlich und nicht wie früher dadurch, dass man möglichst weit vorne im Stau vor der Einfahrt steht. Und der Trend geht auch mehr zum Glamping, also etwa zu fertig aufgebauten Luxuszelten mit richtigen Betten und einem Kühlschrank. Was aber Michel aus Kaiserslautern richtig nervt, Wacken entwickelt sich aus seiner Sicht weg von einem Metal-Festival hin zu einem Erlebnis, das man mal gehabt haben muss.
Und ich sage immer, das ist dann jetzt auf einmal so Malle-Metal. Und ich wollte ja nie zum Ballermann, sondern ich will nach Wacken, um mit Gleichgesinnten richtig laute, schlechte Musik zu hören bei blödem Bier mit tollen Leuten. Und ich will keine Malle-Mucke. Und da sage ich persönlich, das ist eine Veränderung, die ich bis zum gewissen Grad noch mitmache. Aber irgendwann sage ich dann, gehe ich dann jetzt lieber auf die kleinen Festivals, wo ich wirklich meine Musik noch höre und wirklich noch mit meiner Community zusammen bin und nicht mit denen, die aus "Ich muss mal in Wacken gewesen sein" Gründen hier mal auftauchen.
Ich wollte nicht zum Ballermann. Heute feiert das Wacken Open Air sein 35-jähriges Jubiläum, 4 Tage lang. Jörn Schaar war das über eines der berühmtesten Heavy-Metal-Festivals der Welt, das inzwischen zum 2. Mal verkauft wurde.